Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe zu Verschwörungsnarrativen und Faschismus. In der zweiten Staffel, Black Pill, sprechen wir über Religion, Bürgerkrieg und das Ende der Welt. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN-BDA. Ja, die letzten Folgen waren, fand ich, ganz schön harte Kost. Und es kann manchmal auch sehr überwältigend sein, sich all diese Geschichten anzuhören. Ja, und auch wir sind an manchen Stellen überfordert und ratlos. Aber auch wenn wir keine Expertinnen sind, möchten wir trotzdem versuchen, in der letzten Folge der zweiten Staffel ein paar Gegenmaßnahmen aufzuzeigen. Dafür müssen wir einen Blick darauf werfen, wer für solche Narrative anfällig ist und wie Mensch Leuten da vielleicht auch wieder raushelfen kann und was das alles mit der ganzen Restgesellschaft zu tun hat. Ja, wer ist denn überhaupt gefährdet, in solche Narrative reingezogen zu werden?
Ich denke, anfällig sind erstmal alle, also niemand ist völlig immun. Einfach, weil es auch so viele Narrative gibt, dass in dieser Masse sicherlich irgendwo ein Narrativ ist, was dann einen auch selber anspricht. Ich möchte allerdings nochmal einen kleinen Schritt zurück machen und fragen, wer das überhaupt bewertet. Also die Frage danach, wer gefährdet ist, ist oftmals auch eine versteckte Frage nach den Gründen, nach Verantwortlichkeit. Und damit haben wir schon in gewisser Weise ein Problem. Denn oftmals wollen Leute natürlich denen das Elend ankreiden, die sie eh schon auf dem Kicker haben. Und da ist auch niemand von uns völlig frei von. Oder Leute wollen zum Beispiel auch politisch neutral erscheinen, um sich nicht einer linken Position zum Beispiel verdächtig zu machen. Und das beeinflusst dann oftmals die Darstellung der Daten, beziehungsweise führt zu einer Verunstaltung der Daten. New America zum Beispiel hat eine Analyse rausgebracht, woher die Bedrohung zum Beispiel von Anschlägen und Terrorismus kommt. Und da ist so eine Grafik, nach der dann allein 130 Leute von Rechten in der Ära nach dem 11. September ermordet wurden. Und da sind diese 17 Inzelmorde noch nicht mehr mit drin. Und im Vergleich dazu gibt es einen Mord, der dem linken Spektrum zugeordnet wird. Aber direkt im Text darüber steht dann, dass sich diese Form von Extremismus über das gesamte politische Spektrum verteilt und dass alle Ideologien da irgendwie drin vertreten sind. Das heißt, es suggeriert in gewisser Weise 130 plus 17 ist gleich 1. Und solche Fehldarstellungen, die ganz massiv rechte Gewalt relativieren, da muss man schon genau hinschauen. Ich denke auch, dass gerade weil momentan in rechten Kreisen, also zum Beispiel bei der AfD oder bei den US-RepublikanerInnen, Verschwörungsnarrative einfach so massiv verbreitet sind und auch akzeptiert sind, dass allein deshalb dort die Wahrscheinlichkeit höher liegen dürfte, in solche Narrative reinzugeraten. Außerdem zeigt ja die Studie Quo Vadis von CEMAS ziemlich klar, dass Narrative wie QAnon zum Beispiel bei AfD-WählerInnen wesentlich weiter verbreitet sind als bei irgendeiner anderen Partei. Und auch wenn man in die USA schaut, ist zum Beispiel ein Narrativ wie QAnon nicht überall gleich verbreitet. Also die Demokratische Partei hat kein QAnon-Problem. Aber in der Republikanischen Partei gibt es Leute auf allen politischen Ebenen, die ziemlich tief in diesen Narrativen drinstecken. Ein anderer Gefährdungsfaktor ist Wissenschaftsfeindlichkeit und mangelnde Medienkompetenz. Also das taucht bei verschiedenen Forschenden auf, wobei dann oftmals sowas wie Klasse, Alter und Bildungsniveau erstmal egal erscheint. Und auch da wird es meiner Meinung nach schon wieder haarig, denn Klasse hat ja doch sehr oft etwas mit Bildungsmöglichkeiten zu tun und auch mit Medienkompetenz, genauso wie ein Verständnis davon, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert. Das sind Dinge, die nicht notwendigerweise am Bildungsniveau hängen müssen, aber gerade bei jüngeren Leuten auch Teil der Bildung sind. Und auch Alter ist ja sicherlich ein Faktor, der in das Bildungsniveau und die Medienkompetenz einwirkt. Also diese Faktoren lassen sich alle nur sehr schwer entkoppeln. Daher bin ich so ein bisschen skeptisch, wenn Leute sagen, also das eine ist ein Faktor und das andere ist zu vernachlässigen. Ganz oft höre ich auch von Leuten, dass alle diese Narrative, dass das ja alles total verrückt ist. Und dann wird das Problem nur auf psychische Krisen geschoben. Und natürlich sind Leute mit diesen Krisen anfälliger, aber diese Sichtweise ist recht problematisch, weil sie sich halt so massiv auf die psychischen Erkrankungen fokussiert. Psychische Probleme sind aber oftmals lediglich eine Schwachstelle, aber nicht ursächlich für extremistische Einstellungen. Menschen mit psychischen Erkrankungen sind oftmals eher von Gewalt betroffen und sind oft auch in den marginalisierten Gruppen anzutreffen, gegen die sich diese ganze Gewalt errichtet. Immer nur zu sagen, dass diese Leute ja einfach alle nur einen Knall haben, das also ist nicht nur analytisch oftmals zu kurz gedacht, sondern verdreht halt hier auch ganz oft so Opfer- und Tätergruppen. Und außerdem ignoriert dieser Fokus auf diese individuellen Erkrankungen natürlich völlig, dass gesellschaftliche Phänomene ja doch auch etwas zum Beispiel mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Also infolge der Corona-Pandemie steigen zum Beispiel die psychischen Erkrankungen deutlich an. Das heißt, man kann sagen, okay, der Anstieg der Narrative ist nur ein Symptom für den Anstieg psychischer Probleme, aber der Anstieg der psychischen Probleme ist sicherlich auch ein Symptom gesellschaftlicher Krisen. Das heißt, wenn mich Leute fragen, was sie jetzt konkret machen können, stehe ich oft da und sage dann so dieses Meme auch so, naja, wir leben in einer Gesellschaft. Und das wollen Leute dann meist nicht hören, weil das zu groß ist. Aber es ist halt trotzdem wahr.
Welche gesellschaftlichen Probleme sind denn dann verantwortlich, deiner Meinung nach?
Gabriel Gatehouse zum Beispiel schlägt in seinem Podcast The Coming Storm vor, QAnon erstmal als eine Parabel für den Kapitalismus zu lesen. Also für eine Elite, die die Bevölkerung ausbeutet, ihnen das Blut aussaugt und so weiter. Und also auch schon im Kapital bei Karl Marx ist ja manchmal die Rede von der Bourgeoisie als Vampire. Allerdings ist bei Marx halt völlig klar, dass das nur ein Bild ist, um ein Ausbeutungsverhältnis zu verdeutlichen. Das heißt, er glaubt natürlich nicht wirklich, dass es da um echte Vampire geht. Und ich habe überhaupt gar kein Problem mit Kritik an gesellschaftlichen Eliten und auch nicht mit allerlei Bildnissen, aber für die Anhängerschaft von QAnon ist es halt eben kein Bildnis, sondern sehr real. Also solche Bildnisse, wie wir sie zum Beispiel bei Marx sehen, die dienen ja eigentlich dazu, die Realität besser verstehen zu können, also etwas anschaulicher zu machen. Was wir aber bei QAnon sehen, ist ja genau diese Fragmentierung der Realität, also genau das Gegenteil. Auch Dale Baran spricht in seinem Buch ja immer wieder vom Kapitalismus, also von einer ausgebeuteten und psychisch auch völlig verformten und zerbrochenen Unterschicht von diesen jungen Leuten, deren Gegenkulturen dann immer so schnell kommerzialisiert wurden, dass sich schließlich Leute online zusammenfanden, die sich genau darüber definierten, auf dem Markt halt eben nicht verwertbar zu sein oder unnütz zu sein und deren Hauptmerkmal eine völlige Vereinzelung ist, die also auch keine sozialen Kompetenzen dann haben. Und als letzte verzweifelte Gegenwehr gegen die Kommerzialisierung ihrer Ideale endeten sie dann schließlich an einem Ort, an dem dann alle Ideale verpönt waren, an dem nichts mehr ernst gemeint ist, alles an Zynismus erstickt und der ganze Nazikram und so war an etlichen Stellen zunächst mal nicht unbedingt eine politische Überzeugung, sondern der Versuch, sich selber so zu besudeln, dass eine Kommerzialisierung nicht greifen kann. Und er stellt auch den Ursprung der Chanbots, also zum Beispiel Ni-Chan aus Japan, und diese ganze Otaku-Kultur, die stellt er in einen direkten Zusammenhang mit dieser wirtschaftlichen Blase und der darauf folgenden Wirtschaftskrise in Japan. Aber auch der Waffenfetisch, über den wir gesprochen haben, und die damit verbundene entgrenzte Gewalt haben sicherlich was mit einer gefährlichen Vermischung aus Rassismus, Maskulinismus und ökonomischen Abstiegsängsten zu tun. Der Attentäter von Buffalo zum Beispiel war davon überzeugt, dass es einen menschgemachten Klimawandel gibt. Und das ist wirklich im Gegensatz zu vielen anderen in diesen Gruppen. Aber anstatt dann zu überlegen, wie man das aufhalten könnte, also was man gegen den Klimawandel unternehmen könnte, hatte er eine Art Öko-Fatalismus. Das heißt, er denkt, naja, wir sind ja eh nicht mehr zu retten und daher müsste er zumindest für seine eigene sogenannte Rasse noch die knappen Ressourcen retten in der kommenden Apokalypse. Und aus dieser neoliberalen Dog-Eat-Dog-Logik heraus ermordet er dann People of Color. Bei ihm lag auch eine gravierende Vereinzelung vor, die dann nochmal verstärkt wurde durch die Pandemie. Und er hatte zum Beispiel auch keine gute Krankenversorgung und hat dann auch wirklich, also so unglaublich das klingt, hat dann wirklich sowas geschrieben wie, naja, also im Knast werden dann wenigstens meine schweren Zahnschmerzen behandelt. Das heißt, der Kapitalismus vereinzelt sowieso schon. Es gibt darin eine Jeder-gegen-jeden-Ideologie, die durch die Isolation in der Pandemie nochmal verstärkt wurde. Und ich denke, der Kapitalismus verformt nicht nur die Leute, sondern steht uns auch bei der Suche nach Lösungen im Weg. Also wieder Gabriel Gatehouse von der BBC hat zum Beispiel in einem Interview ganz klar gesagt, dass es ja auch bei regulären Medien den Grundsatz gibt, if it bleeds, it leads. Das heißt, also krasse Geschichten verkaufen sich einfach besser als die manchmal doch recht komplexe und langweilige Wahrheit. Bei der Verbreitung dieser Narrative gibt es sehr oft auch finanzielle Interessen. Aber wenn Leute in ihrer Analyse darauf stoßen, also dass es hier zum Beispiel vielleicht auch das Problem gibt, dass der Kapitalismus einem hier im Weg steht, dann zucken sie ziemlich oft mit den Schultern und sagen, naja, so ist halt Kapitalismus, kann man halt nichts machen, ne? Dieser Spruch, ja, dass wir uns eher das Ende der Welt vorstellen können als ein Ende des Kapitalismus, das scheint sowohl auf die Leute zuzutreffen, die diese Narrative glauben, als auch auf einen Großteil der Leute, die darüber berichten. Dale Baran spricht ja noch ein anderes Problem an, nämlich das Plattmachen jeglicher linken Opposition. Also auf den Chanbots zum Beispiel gab es ja am Anfang doch noch eine ganze Menge Zecken, aus denen sich dann zum Beispiel auch diese Hackergruppe Anonymous gebildet hat, und die wurden nach mehreren Hacks dann vom FBI ja sehr hart verfolgt. Und auch wenn es diese Gruppe halt nach wie vor gibt, hat diese massive Strafverfolgung laut Baran dazu geführt, dass dieser kurze, optimistische Moment, den Leute mit diesem Aktivismus hatten, ganz schnell wieder verpufft ist. Und damit auch die Nazis dann mehr oder weniger den Laden übernommen haben. Also Zerfallserscheinungen im Spätkapitalismus sind schon schlimm genug. Und wenn du dann noch sehr klar vom Staat kommuniziert bekommst, dass linker Aktivismus als allererstes aufs Maul bekommt, dann ist das Ergebnis, vor dem wir jetzt stehen, gar nicht mehr so überraschend. Ein weiteres Problem, auf das Belou hinweist, ist der Militarismus innerhalb der Gesellschaft, der sich auch durch eine Außenpolitik des permanenten Krieges verschärft. Also diese Militias in den 70ern und 80ern sind ja oft Veteranen gewesen, die mit so einem Gefühl rumlaufen, verraten worden zu sein von ihrer eigenen Regierung. Also sie kamen zum Beispiel aus dem Vietnamkrieg zurück in ein zerrissenes Land mit dem Gefühl, sie durften den Krieg nicht gewinnen. Ähnlich sieht es laut Belou bei Veteranen aus dem Irakkrieg aus. Und Veteranen und auch aktive Leute aus dem Militär sind halt oft sehr desillusioniert, aber dann gleichzeitig gut an der Waffe ausgebildet. Und sie zeigt sehr deutlich, wie nach diesen kriegerischen Auseinandersetzungen im Ausland durch Militias und andere paramilitärische Bewegungen der Krieg quasi ins eigene Land zurückschwappt. Das heißt, der Krieg woanders ist nichts Isoliertes und Kriege sind nicht für alle Beteiligten vorbei, nur weil sie offiziell auf dem Papier vorbei sind. Also Ähnliches haben wir ja auch schon bei Reichsbürgern und bei den Sovereign Citizens gesehen, die quasi verlorene Kriege neu verhandeln wollen. Also Kriegsgewalt wirkt in diesen Leuten fort. Und zwar nicht nur in Vietnam, im Irak oder sonst wo, sondern auch in den zurückgekehrten Veteranen, ob nun als posttraumatische Belastungsstörung oder als Leute, die der eigenen Gesellschaft dann den Krieg erklären. All diese gesellschaftlichen Zustände und Krisen sorgen letztendlich immer dafür, dass diese Bewegungen Zulauf bekommen. Ob nun auf einer persönlichen Ebene oder gesamtgesellschaftlich oder aus einer Mischung aus beiden, ja. Also Leute, bei denen gerade alles gut läuft, sowohl zum Beispiel ökonomisch als auch sozial, die hängen dann von Anfang an meistens nicht den ganzen Tag auf irgendwelchen Chanbots rum und lassen sich dort mit Memes irgendwie die Welt erklären. Das heißt, diese sozialen Bedingungen gehen diesen Rabbit Holes voraus, diese Radikalisierung. Daher ist das Plattmachen von irgendwelchen Online-Foren oder das Ändern von irgendwelchen Algorithmen, das Sperren von Inhalten und so und auch von Akteuren natürlich, das ist sicherlich nicht verkehrt, genauso wie das Fördern von Medienkompetenz und so weiter. Aber das sind alles letzten Endes Oberflächenphänomene. Also diese tiefe Unzufriedenheit, die emotionalen, spirituellen und damit auch sozialen Bedürfnisse, die durch diese Narrative ja letzten Endes erfüllt werden, die sind das eigentliche Elend und das geht viel, viel tiefer.
Okay, das ist jetzt schon ein ganz schön großer Wurf, also das Kapital oder so. Wie soll man dann auf individuelle Ebene damit überhaupt umgehen?
Ich denke, wenn es um die einzelnen Leute geht, dann würde ich als erstes gerne den Fokus auf die Leute richten, die davon betroffen sind. Und zwar nicht die, die solche Narrative verbreiten, sondern die, die dann angegriffen werden. Dies sind meist Gruppen, die eh schon marginalisiert sind. Und sie kommen meiner Meinung nach in diesem ganzen Diskurs, was man denn irgendwie machen soll, kommen sie einfach viel zu wenig vor. Und auch die brauchen unsere Hilfe, unsere Unterstützung und unsere Solidarität. Und diese Solidarität kann dann auch viele verschiedene Formen annehmen. Also für alle, die jetzt sich nicht mit ihrem Schwurbler-Onkel oder der QAnon-Kollegin irgendwie auseinandersetzen wollen, gibt's also trotzdem eine Menge zu tun. Und dazu kann halt neben Mitarbeit und politischer oder finanzieller Unterstützung halt auch gehören, die eigene Perspektive auf diese Gruppen zu überdenken oder gegen deren gesellschaftliche Marginalisierung einzutreten. Also Solidarität mit diesen betroffenen Gruppen ist meiner Meinung nach antifaschistische Pflicht. Aber auch bei den Leuten, die zum Beispiel bei den Militias oder den Anschlägen eher der Tätergruppe entsprechen, also vor allen Dingen Jungen und Männer, kann man sicherlich etwas machen. Nur muss man halt viel früher ansetzen. wenn die Leute schon so ein totales Chan-Hirn haben, also schon ganz lange da rumhängen und nur noch in diesen Formen denken, dann ist es vielleicht schon zu spät. Wenn wir zum Beispiel aber in der Jugendarbeit speziell die Arbeit mit Jungs und mit jungen Männern in den Fokus nehmen und denen dann halt auch Identifikationsangebote machen, die ihnen auch was anderes ermöglichen als dieses Martialische, als diese jeder gegen jeden Kriegermentalität, dann kann man das ganze Elend vielleicht schon stoppen, bevor es überhaupt seinen Lauf nimmt. Denn diese Leute haben ja oft auch einen großen Leidensdruck, weil sie denken, dass sie wirklich jetzt mit aller Gewalt diesen hegemonialen Männlichkeitsideal genügen müssen. Wenn sie aber stattdessen die Möglichkeit hätten, sich zu Menschen zu entwickeln, die ein vollständiges Spektrum emotionaler Ausdrucksweisen haben, und wenn sie damit auch in der Gesellschaft anerkannt werden, dann wären sie sicherlich nicht so anfällig für eine Radikalisierung. Wenn es dann darum geht, Leute zu deradikalisieren, unterscheiden Blum und Moskalenko in ihrem Buch Pastels und Pädophiles drei Gruppen. Also sie unterscheiden zwischen Eingefleischten, Zweifelnden und AussteigerInnen. Das heißt, also man kann zum Beispiel eine Immunisierung versuchen, indem man sich informiert. Das funktioniert dann eher bei Leuten, die so ein bisschen auf der Kippe stehen, also entweder bei Zweifelnden zum Beispiel. Bei denen muss man dann vielleicht auch in den Medienkonsum dann halt intervenieren. Das heißt zum Beispiel bestimmte Kanäle da halt irgendwie löschen oder die Leute einfach so ein bisschen von ihrem Computer irgendwie wegkriegen. Das nennt man dann auch eine Mediendiät. Bei AussteigerInnen ist es teilweise ähnlich wie bei einem Sektenausstieg. Das heißt, durch ihre Zeit in diesen Bewegungen ist ihnen ihr altes soziales Netzwerk weggebrochen. Und sie brauchen dann natürlich in gewisser Weise entweder ein neues Netzwerk oder müssen diese alten Verbindungen wieder aufbauen. Und sie brauchen potenziell auch wirklich ganz massive Beratung. Zu den Eingefleischten sagen Blum und Moskalenko, manage your expectations. Was mehr oder weniger heißt, mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Das heißt, man soll sich schon, wenn man mit solchen Leuten diskutiert, positionieren, aber nicht diskutieren. Das heißt, ich kann sagen so, hey, ich glaube, dass das, was du da sagst, das stimmt nicht. Aber sich da überhaupt nicht irgendwie auf Diskussionen einlassen oder dann da irgendwie stundenlang mit irgendwelchen Leuten rumstreiten, weil das meistens nicht funktioniert. Es geht, wie wir ja schon erwähnt haben, nicht um Fakten, sondern um emotionale Bedürfnisse. Und ich kann das auch nicht immer. Also dieses sich nur positionieren, aber nicht diskutieren. Weil man sich in gewisser Weise von der Person, die man kennt, zumindest zeitweilig so ein bisschen verabschieden muss. Und sie wie ein Kind oder wie einen Patienten behandeln muss. Und das ist nicht einfach. Will Sommer und Mike Rothschild, die beschreiben in ihren jeweiligen Büchern halt sehr eindringlich, wie nicht nur diese Deradikalisierung oftmals nicht so wirklich funktioniert, sondern dass auch das Kontakthalten oft eine echte Tortur ist. Ne? Also für diese Leute ist man ja immer noch Teil des Feindes. Also man ist ein Pädophiler oder Teil der Kabale oder sonst was. Und das werfen die einen dann auch oftmals einfach so an den Kopf. Und da soll sich jeder und jede die Frage stellen, ob man das überhaupt selber aushalten kann. Also ich hatte solche Situationen auch schon, wo Leute mir wirklich absolut Abstruses, aber auch wirklich teilweise sehr, sehr Verletzendes an den Kopf geworfen haben. Und ich habe den Kontakt dann wirklich abgebrochen. Und dafür muss ich mich jetzt auch nicht schämen oder so. Das geht sehr vielen Leuten ähnlich. Mike Rothschild schreibt auch darüber, dass dieses Rausziehen von Leuten eigentlich viele verschiedene Fähigkeiten notwendig macht, die meisten von uns erstmal gar nicht haben. Also gerade, weil Narrative wie QAnon zum Beispiel einfach so unglaublich komplex sind. Es gibt letztendlich einfach überhaupt gar kein Geheimrezept. Also diese Gründe, warum Leute dort gelandet sind, in QAnon oder in anderen Bewegungen, die sind so individuell und komplex, dass eine Lösung für alle gar nicht funktionieren kann. Und sowas wie QAnon ist halt auch ein recht neues Phänomen. Das heißt, oftmals habe ich den Eindruck, wir werfen ja auch alle noch ziemlich viel Spaghetti an die Wand und gucken dann so ein bisschen, was kleben bleibt. Also sich erstmal eigenes Wissen über diese Bewegung und solche Gruppen allgemein anzueignen, ist sicherlich nicht verkehrt. Einfach auch, um deren Methoden so ein bisschen zu erkennen, wenn sie dann zum Beispiel in einem Gespräch wieder auftauchen. Wenn es Grund zur Annahme gibt, dass jemand im Umfeld eine Gewalttat plant, so selten das halt auch passiert, dann muss man auch wirklich intervenieren. Das heißt zum Beispiel, indem man sich dann auch an die zuständigen Behörden wendet und vor so einer Gefahr dann halt auch warnt. Was ich auch sagen muss, ist, es fehlt dabei oft auch an Unterstützung. Also Will Sommer zum Beispiel beschreibt in seinem Buch eine Situation, wo Familienmitglieder eine Therapie versuchen wollen. Und weil aber die therapierende Person überhaupt keine Ahnung von QAnon hat, verbringen sie erstmal sehr viel Zeit damit, QAnon zu erklären. Also dieses ganze Narrativ da irgendwie vor diese therapierenden Personen auseinanderzudröseln, anstatt wirklich eine Therapie zu beginnen. Das heißt, da ist sicherlich Nachholbedarf, sowohl bei TherapeutInnen als auch gesamtgesellschaftlich. Also auch bei den Behörden, die ja in Hanau und in Hamburg also massig Zeit hatten zu intervenieren, aber die entweder halt so blöd waren, also zum Beispiel ein Buch bei Amazon zu finden, oder einfach oftmals gar nicht gecheckt haben, was die Leute da eigentlich so von sich geben. Für Leute, die solche Fälle konkret in ihrem Umfeld haben, gibt es ein paar Gruppen online, also quasi Selbsthilfegruppen, wie zum Beispiel QAnon Casualties auf Reddit. Es gibt auch durchaus Beratungsstellen, wie zum Beispiel entschwört.de in Deutschland, an die man sich wenden kann. Gruppen, die beim Sektenausstieg helfen, sind auch eine Möglichkeit. Denn auch wenn jetzt, wie wir ja schon gesagt haben, QAnon streng genommen keine Sekte ist oder nicht nur eine Sekte ist, gibt es dort sicherlich gewisse Überschneidungen. Allerdings, ja, also es kommt immer so ein Allerdings. Allerdings weist Mike Rothschild natürlich auch darauf hin, dass man eben solche Konzepte nicht verwenden sollte wie Gehirnwäsche oder so. Und selbst der Begriff Sekte ist in Bezug auf QAnon, das kann halt kontraproduktiv sein. Das zu verwenden, weil dann Leute halt auch immer sehr schnell dann einfach dicht machen und einfach gar nicht mehr zuhören. Es gibt zum Beispiel auch diese Idee der Deprogrammierung, die auch bei Sektenmitgliedern angewendet wird. Und das ist auch nicht unumstritten. Also ich denke, der Begriff Deprogrammierung selber klingt schon richtig gruselig, ne? Und die Methoden erinnern dann auch eher an sowas wie eine Intervention, die man zum Beispiel bei Leuten mit Suchtproblemen dann halt auch macht. Und ich sage nicht, dass es nie funktioniert, aber die Sichtweise auf diese Leute ist auf jeden Fall eine sehr paternalistische. Ein weiteres Problem ist, diese Leute lesen ja auch, wie sie dann angeblich deradikalisiert werden sollen. Also die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und dementsprechend entwickeln die dann auch Gegenstrategien. Also die kennen zum Beispiel die Bücher, die über sie geschrieben wurden. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden, der vielleicht zum Beispiel an QAnon glaubt, so ein Buch in die Hand drücke, in der Hoffnung, dass die dann zur Besinnung kommen, dann wird das oftmals gar nicht funktionieren, weil die den Namen des Autors schon kennen und von vornherein dann auch abwinken. Und viele von denen werden auch diese sogenannten Deprogrammierungsstrategien schon sehr schnell erkennen und dann einfach dicht machen. Und ganz ehrlich, also ich kann das zumindest emotional auch völlig verstehen. Also niemand will deprogrammiert werden. Das ist einfach eine sehr problematische Sichtweise. Und auch Leute auf eine Mediendiät zu setzen, das klingt erstmal irgendwie logisch, aber an etlichen Stellen ist das sicherlich sehr schwer durchzusetzen. Also wie soll man jemanden auf gleicher Augenhöhe begegnen und ihm gleichzeitig dann das Smartphone einfach wegnehmen? Das gleiche Problem gibt es halt auch bei dieser Medienkompetenz, die ja immer wieder beschworen wird. Also QAnon ist ja unter anderem so erfolgreich, weil es Leute anhält, selber nachzuforschen. Also dieses Do your own research, ja, also mach deine eigene Nachforschung. Das ist ein ganz großer Teil der Attraktivität von QAnon. Das macht es gleichzeitig so viel schwerer, dagegen vorzugehen. Denn dieses selber rausfinden verankert den Glauben in einer viel festeren Art und Weise in den Köpfen der Leute. Auch wenn es nur von einem Guru kommt. Also diese Offenheit, die Leute selber machen lassen und auch viele Narrative parallel zueinander erlauben, das wirkt erstmal wie eine Schwäche, weil da ja kein Chef die Zügel in der Hand hält. Aber ich denke, wenn das Ziel vor allem Chaos ist, dann wirkt es sehr gut. Und es unterläuft gleichzeitig auch das, was sonst als Medienkompetenz gelehrt wurde. Also dieses Hinterfragen von Autoritäten, das mit Einbeziehen von Kontext und so weiter und auch diese Idee von so, ja, halte Kontakt zu den Leuten, die jetzt an QAnon glauben, und versuche dich halt auf diese emotionale Beziehung zu fokussieren und streue erstmal nur kleine Samen des Zweifels in der Hoffnung, dass die Leute dann irgendwie selber drauf kommen. Also das, was quasi als Strategien der Deradikalisierung gelten, auf diesen Red Pill Lehrgängen, die die Devolutionsleute abhalten, da gibt es teilweise recht ähnliche Vorschläge. Nur, dass sie die Leute nicht aus QAnon rausholen, sondern sie in QAnon reinziehen wollen.
Wir haben im ersten Teil dieser Folge uns angeschaut, wie denn ein Umgang mit einzelnen Leuten aussehen kann, die in dem Verschwörungsnarrativstrudel hineingezogen wurden. Im zweiten Teil nächster Woche wird es darum gehen, wie denn Medienstrategien konkret aussehen können.
Und die Leute werden wach und dann schnappen wir euch ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Literaturhinweise und weiterführende Links findet ihr in der Beschreibung der Sendung auf freie-radios.net.